Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. So heißt ein neuer Podcast des SWR. Vielmehr muss man die 8 Folgen eigentlich als Roadcast bezeichnen, denn 2 Reporterinnen haben sich ins Auto gesetzt, sind quer durch Baden-Württemberg gefahren, über den Brenner bis runter an die Stiefelspitze Italiens nach Kalabrien. Dort sitzt die größte und mächtigste Mafia-Organisation der Welt, die 'Ndrangheta. Und dort kommt ein Mann her, von dem die Ermittler glauben, er sei sowas wie der deutsche Arm der 'Ndrangheta, eine Art Statthalter in Stuttgart. Mario L., ein Gastwirt, ein Promi-Wirt, bei dem in den 90ern schon VfB-Spieler und Landespolitiker ein- und ausgegangen sind. Er ist mittlerweile verurteilt, verbüßt eine Strafe, allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Wir müssen also offiziell von einem Mafia-Verdacht bei ihm sprechen. Die 2 Reporterinnen, das sind Birgit Tanner und Helena Piontek. Mit beiden haben wir kurz vor der Veröffentlichung von Mafialand gesprochen und erstmal Birgit Tanner gefragt, wie groß war denn die Neugier auf das Thema Mafia, beziehungsweise speziell die 'Ndrangheta in Baden-Württemberg?
Ich war extrem neugierig, weil man hört sehr viel über arabische Clans. Man hört über alles Mögliche etwas, aber nicht über die italienische Mafia. Und schon gar nicht über 'Ndrangheta, was ja viele Leute überhaupt erstmal gar nicht aussprechen können, diesen Namen. Und insofern habe ich mir gedacht, oh, da mal ein bisschen tiefer zu recherchieren, da ein bisschen tiefer reinzugehen, das hat mich schon sehr interessiert.
Mir ging es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe ja viele Jahre als Kriminalreporterin gearbeitet. Von daher war jetzt organisierte Kriminalität nicht unbedingt so neu für mich. Aber 'Ndrangheta und italienische organisierte Kriminalität kam dabei halt eigentlich nie vor. Und ja, da bin ich natürlich dann sehr neugierig geworden.
Ja, aber habt ihr bei dem Angebot, diesen Podcast zu machen, denn sofort zugeschlagen? Oder gab es da am Anfang vielleicht auch so ein mulmiges Gefühl, über die Mafia zu berichten?
Das Interessante war bei mir, ich fand es ja erstmal total spannend und ja, weil es eben etwas ist, wo man richtig reingehen kann und richtig viel recherchieren kann. Und das ist ja eigentlich unser Job, ne? Und man immer neue Dinge rausfinden kann. Erst im zweiten Schritt habe ich mir gedacht, was passiert da denn eigentlich mit mir? Also mit mir persönlich, ne? Es ist im zweiten Schritt schon ein wenig mulmig. Aber wir sind natürlich auch nicht die Einzigen, die über die Mafia berichten. Und ich habe durchaus schon nachrecherchiert, was ist denn mit anderen Berichterstattern in Deutschland? Und es war dann schon ganz gut zu wissen, die leben noch. Und auch die haben wir selbstverständlich gefragt, was passiert da bei euch? Ja, werdet ihr bedroht? Wie ist eigentlich das Leben von euch abseits der Recherchen, das, was ihr nicht sagt? Und da kam dann schon irgendwann die Gewissheit auf, körperlich wird dir nichts passieren.
Ich war sofort hooked, als ich von dem Thema gehört habe und dass wir da so tief einsteigen können in den Podcast und so tief recherchieren können. Und das wurde eigentlich nur immer mehr, weil am Anfang, wenn man anfängt zu recherchieren, denkt man, okay, ja, ich habe es grob verstanden, um was es geht. Und je mehr man aber recherchiert, desto tiefer kommt man rein und merkt, okay, das ist eigentlich uferlos, dieses Thema. Und ja, das Interesse ist dann eigentlich nur gestiegen so.
In dem Podcast geht's um Mario L., also jenen Stuttgarter Pizzawirt, der jahrzehntelang unter Mafia-Verdacht stand und steht, der dann aber erst 2018 verhaftet und in den Knast gesteckt wurde. Was hat euch an dieser Figur besonders gereizt?
Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Also du hast es gerade schon richtig gesagt, er wurde erst 2018 verhaftet und 2019 dann ja schließlich auch verurteilt. Der Mafia-Verdacht, der haftet an ihm aber im Grunde seit Anfang der 90er. Und während dieser gesamten Zeit ist das auch eine Figur, die eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stand, ne? Also er war ja immer Gastwirt, hatte immer gute Kontakte in die Gesellschaft, in die Politik, mit dem VfB. Also das war eine Person, die man durchaus kannte, die jetzt nicht irgendwo in einem Erdloch versteckt 25 Jahre sich aufgehalten hat. Und das Urteil muss noch final bestätigt werden. Das steht noch in dritter Instanz aus, aber sollte das bestätigt werden, dann ist es schon erstaunlich, wie sich jemand über so lange Zeit so eigentlich unbedarft dann in Baden-Württemberg auch bewegen kann und seinen Geschäften nachgehen kann.
Mich hat die ganze Zeit bei dieser Person eigentlich umgetrieben. Wie hat das gemacht? Also wie kann ich so lange so agieren? Und das ist natürlich dann spannend. Wie stellen solche Menschen, die mutmaßlich kriminell sind, es an, dass einfach niemand etwas merkt, selbst die eigenen Angestellten, die Tag für Tag da sind. Und da ist Mario L. ein Belegexemplar eigentlich, wie das gehen könnte.
Nun wollen wir dem Roadcast nicht zu viel vorwegnehmen, aber klar wird nach und nach in den Folgen, wenn das stimmt, was Ermittler sagen, dass Mario L. zwar Mafioso, aber eben auch kein Pate oder kein Bandenchef ist, der mit einer Knarre irgendwelche Leute bedroht. Wie müssen wir uns denn Mario L. stattdessen vorstellen?
Das Bild, das wir im Kopf haben, da steht einer mit einer Knarre und macht einen total harten. Und alle haben Angst vor diesem Menschen. Das ist ja in Deutschland so nicht der Fall. Wenn man da aber mal mehr drüber nachdenkt, ist das ja eigentlich auch Quatsch. Das Umfeld muss ja von mir denken, das ist ein toller Typ. Dann lässt man den ja auch in Ruhe. Ja, wenn man sagt, ach, der ist immer so freundlich, dann weckt es keinen Verdacht. Das sind ganz nette Leute. Es sagen auch alle immer, der war so freundlich und so hilfsbereit, ein toller Pizzawirt, ein toller Gastgeber. Also so muss man sich die vorstellen. Smarte Geschäftsleute, gut gekleidet, immer adrett, immer freundlich und immer wohlwollend. So muss man sich das vorstellen.
Aber wie müssen wir uns denn die Geschäfte von solchen Leuten vorstellen?
Also ich glaube, den Unterschied, den wir verstehen müssen, ist, dass wir, wenn wir Mafia sagen, denken wir sofort an diese gut gekleideten Typen aus der Pate, die eigentlich mordend durch die Straßen ziehen. Und das hat sich eben gewandelt. Also mittlerweile, und da ist Mario L. mutmaßlich ein Vertreter eben davon, gibt es eine neue Generation an Mafiosi, die sich eben sehr gut in die Gesellschaft integrieren, die Kontakte zur Politik pflegen und die ihre Gelder, die sie dann zum Beispiel aus illegalen Geschäften erwerben, also zum Beispiel aus dem Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution und so weiter, dann eben in ganz legale Geschäfte auch reinvestieren. Und ich musste das paar Mal hören, um es wirklich zu verstehen. Dieses System, dass du illegales Geld hast, dass du dann aber in legale Geschäfte wieder investierst, dass du damit im Endeffekt nach und nach die legale Wirtschaft eigentlich ersetzt und nicht irgendwie eine Parallelwirtschaft hast, ja, die irgendwie auf dem Drogenhandel wird eben Geld hin und her geschoben, sondern dass du dieses Geld aus diesem Wirtschaftskreislauf rausnimmst und in den legalen Wirtschaftskreislauf reinführst und das eben super gefährlich für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft ist.
Ihr verfolgt ja die Spur von Mario bis nach Italien. Da wird der Podcast zum Roadcast und wir als Hörende begleiten euch auf dieser Reise über Baden-Württemberg bis nach Kalabrien, ganz in den Süden Italiens. Wen habt ihr da getroffen und wer hat euch beeindruckt?
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall keine einzelne Person jetzt, die mich beeindruckt hat, sondern die ganzen mutigen Menschen, die sich tagtäglich gegen die Drangheta stellen. Also vor allem in Kalabrien. Wir sind ja wirklich... Also angefangen von Reggio di Calabria, wo wir einen ehemaligen Pfarrer getroffen haben, der heute ein führender Kämpfer gegen die Drangheta ist. Wir haben die Tochter eines Fotografen getroffen und dieser Fotograf wurde in den 90er Jahren von der Drangheta entführt und schließlich auch umgebracht. Das hat sie erst viele Jahre später auch herausgefunden, die sich ebenfalls heute stark zivilgesellschaftlich gegen die Drangheta einsetzt. Wir haben den obersten Anti-Mafia-Staatsanwalt Italiens getroffen, Nicola Gratteri. Und das sind alles Menschen, die, sage ich mal, bequemere Entscheidungen hätten treffen können. Ja, sie könnten vielleicht auch in eine andere Richtung gucken, wenn sie bemerken, hier läuft was schief. Aber sie stellen sich eigentlich jeden Tag diesem unbequemen Kampf und geben dafür auch wahnsinnig viel auf.
In diesem unbequemen Kampf fand ich tatsächlich Gaetano Saffiotti, ein Bauunternehmen, den fand ich richtig beeindruckend, weil der sich quasi privat, ohne Hilfe, sich schon vor vielen Jahrzehnten gegen die Drangheta gestellt hat. Damals hat noch die Polizei zu ihm gesagt, ach, lass die doch machen und füge dich dem. Und der hat sich dem nie gefügt. Und der Preis des Ganzen ist, dass er seit vielen, vielen Jahrzehnten Personenschutz hat und sich nicht frei bewegen kann, aber er fühlt sich dadurch frei, weil er sagt, ich habe was getan, ich bin aufgestanden und mit mir sollten das viel mehr machen. Und der ist so ein richtiger Kämpfer, der sich das auch nicht lähmen lässt. Und der hat mich beeindruckt.
Und wo genau wart ihr in Italien überall unterwegs?
Oh, wir fangen an in Venedig. Das ist alles hübsch mit den Kanälen und diese alten Bauten. Und dort treffen wir eine Expertin und dann geht's eben runter nach Kalabrien. Und da sehen wir ein völlig anderes Italien. Da sehen wir ein sehr armes Italien. Die Häuser sind ziemlich abgerissen. Die Stromkabel hängen irgendwie rum. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass dort eigentlich durch die Mafia so wahnsinnig viel Geld da ist, durch diese Drangheta, die ja die reichste Mafia-Organisation der Welt ist. Bei mir kam dann der Gedanke, ja, hier sieht man ja eigentlich, was es bedeutet, wenn wenigen Menschen alles gehört. Da bleibt die breite Masse einfach arm, die Leute haben nichts. Das muss man schon so sagen.
Naja, ganz anders, was die breite Masse angeht, sieht es hier aus bei uns in Baden-Württemberg. In eurem Roadcast wird ja ziemlich schnell klar, unser Bundesland ist ein Hotspot für die Ndrangheta. Warum eigentlich? Also, weil die Wirtschaft hier zum Beispiel so stark ist oder weil die Politik den Mafiosi womöglich nicht so hinterher ist?
Also da gibt es mehrere Faktoren. Die Ndrangheta oder die Mafia allgemein, die gehen nur dorthin, wo Wohlstand herrscht, wo die Menschen Geld haben, Geld, das sie ausgeben können, weil die brauchen ja ihre Rauschgiftkonsumenten, ihre Kokainkonsumenten. Und auf der anderen Seite braucht man eben auch eine prosperierende Wirtschaft. Da kann man nämlich das ganze illegale Geld wieder reinvestieren und dann legale Gewinne daraus machen. Das ist das eine. Bei der Politik hat man schon den Eindruck, da möchte man vielleicht doch nicht mehr machen. Die Gründe kenne ich nicht, aber es gab eine Anfrage der SPD im Baden-Württembergischen Landtag und da wurde ganz konkret gefragt, was passierte in Baden-Württemberg bei der Polizei, bei den Ermittlern im Nachgang der Operation Styx. Es wurden ganz konkrete Fragen gestellt, die wurden aber, beziehungsweise die meisten Fragen wurden nicht konkret beantwortet. Und uns sagte da Sascha Binder von der SPD, naja, es ist halt so, wenn konkrete Fragen nicht mit konkreten Antworten beantwortet werden, dann hat man keine so Lust auf Transparenz. Und das hinterlässt bei uns schon ein Geschmäckle, wie es der Schwabe so sagt. Auch bei der SPD hat das ein Geschmäckle hinterlassen. Und wir fragen uns natürlich schon, warum? Und das kann uns leider niemand beantworten.
Heißt das, der Kampf gegen die Mafia wird in Baden-Württemberg jetzt nicht besonders intensiv geführt?
Naja, also wir haben uns die Verfahren der letzten Jahre angesehen, wie viel daraus entstanden ist. Es war ja 2018 die Operation Styx und da wurden ja in Baden-Württemberg auch sehr viele Leute festgenommen. Wir haben nachgefragt, was sind denn daraus noch für Verfahren entstanden? Ja, wurde dann weiter ermittelt und so viel ist es nicht, was uns jetzt bekannt geworden ist. Wir haben da einige Journalisten auch gefragt, die seit Jahren schon dazu recherchieren. Die sagen auch, wir stoßen auf eine Mauer von Schweigen in der kalabrischen Community. Aber auch bei den Ermittlern haben sie den Eindruck, da wird nicht so viel gemacht, beziehungsweise es ist nicht das Personal da. Es ist auch in Deutschland die rechtliche Lage ein bisschen schwieriger als in Italien. Damit wird auch argumentiert, man kann nicht so viel tun. Aber wir hatten schon den Eindruck, man könnte mehr tun, und möglicherweise will man nicht.
Ja, es gibt gar nicht so einen Punkt, ne, wo man sagt, okay, ja, daran scheitert es jetzt hier gerade, dass in Baden-Württemberg der Ermittlungsdruck nicht besonders hoch ist. Sondern es gibt so eine Fülle an verschiedenen Aspekten, die dann einfach ein bisschen mulmiges Gefühl hinterlassen. Also du hast ja gerade schon gesagt, Baden-Württemberg ist ein Hotspot, das ist so. In Baden-Württemberg leben in Deutschland die meisten Mafiosi. So, und das liegt nicht nur daran, dass eben in Baden-Württemberg eine relativ hohe Community an früheren italienischen GastarbeiterInnen gelandet ist. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es mehr, es gibt aber weniger Mafiosi dort. Also es liegt schon auch daran, dass eben relativ strukturell weggeschaut wird. Ne? Also es gab dann zum Beispiel auch im Nachgang der Verhaftung von Mario L., das ist auch ziemlich spannend. Mario L. hatte seinen Wohnsitz in Stuttgart, die Ermittlungen zu ihm liefen aber in Hessen. Verhaftet wurde er schließlich in Italien. Und Italien hat ihn eben nach einem bestimmten Paragraphen verhaftet. Und er würde es zum Beispiel auch zulassen, in Deutschland Vermögen von ihm festzusetzen. Das ist bis heute nicht passiert, ja, obwohl das damals auch von einem Polizisten des LKA angekündigt wurde. Und dieser Mann, der wurde aber mittlerweile seinen Aufgaben entbunden. Ne? Also das ist auch ein Experte gewesen für das Thema, der sprach fließend Italienisch und wurde seinen Aufgaben entbunden danach.
Durch eure Recherchen seid ihr jetzt selber beinahe Mafia-Expertinnen. Wie schätzt ihr die Lage ein? Haben wir bei uns hier ein echtes Mafia-Problem?
Das Problem ist ja nicht offensichtlich. Das Problem sehen wir eben nicht. Und wenn man sich denkt, durch ihre Machenschaften verursacht die Mafia 2,2 Milliarden Euro Schaden. Das ist erstmal ein Steuerschaden. Ja, das ist Geld, das der Bundesrepublik Deutschland entgeht. Das nächste ist, da wo sich überall diese Mafiosi quasi einkaufen, werden dann Betriebe unterwandert. Die einen Betriebe können billiger anbieten, weil sie natürlich mit illegalem Geld aus Rauschgifthandel agieren. Und der andere Betrieb kann aber nicht so billig anbieten. Dadurch kriegt er keine Aufträge mehr. Und dadurch wird das ganze System unterhöhlt und damit wird unsere ganze Demokratie unterhöhlt, wenn immer Kriminelle im Hintergrund agieren. Und das ist die Gefahr. Und das müssen wir uns bewusst machen.
Eine Methode, die die Ermittler im Rahmen dieser Operation Styx auch für Baden-Württemberg erkannt haben wollen, ist ja sowas wie eine moderne Art der Schutzgelderpressung. Also früher hat man gesagt, gib mir jeden Monat 1000 Euro, dann passiert dir und deinem Laden nichts. Helena, wie läuft das heute ab?
Das ist ein bisschen eleganter gelöst. Und zwar hat da eine Gruppe der 'Ndrangheta italienischen Gastwirten, sage ich mal, freundlich, nachdrücklich empfohlen, doch ihre Produkte einzukaufen. Teigwaren, Wein, Olivenöl, solche Sachen. Und wenn die Gastwirte das dann abgelehnt haben, gab es dann nochmal einen Anruf, ob sie sich denn sicher seien. Und die meisten haben dann tatsächlich zugestimmt und haben dann einfach, ohne dass sie das bestellt haben, auf einmal palettenweise Produkte bei sich gehabt, die sie abkaufen mussten, einfach um ihre Ruhe zu haben. Und das ist eben eine relativ geschickte Masche, denn diese Gruppe der 'Ndrangheta hat dann eigentlich die gesamte Lieferkette in Mafia-Hand. Also sie produzieren das in Kalabrien vor Ort, bringen das mit ihren Lastern dann nach Baden-Württemberg, können mutmaßlich in diesen Lastern auch noch andere Sachen mittransportieren, Drogen zum Beispiel, und haben eben hier ein Netzwerk in Baden-Württemberg, in Hessen, wo sie Abnehmer haben, die ihre Produkte einkaufen. Das sind dann legale Gewinne. Ne? Wenn das dann rauskommt, wenn das irgendwie nachgewiesen werden kann, ist auch das Strafmaß viel geringer. Also es geht dann eben um Nötigung und nicht mehr um Erpressung. Und damit ist das eigentlich eine viel angenehmere Geschichte, als klassisch das Schutzgeld einzutreiben.
Das hört sich jetzt erstmal immer so an, die paar Produkte, bisschen Olivenöl, bisschen Wein. Aber wenn man es hochrechnet auf diese vielen italienischen Restaurants, die wir haben, da unterschätzen wir eigentlich, ich habe da erstmal so ein bisschen die Dimensionen unterschätzt. Und da ist man aber sehr schnell im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich. Und dann wird's einträglich, das Geschäft.
Also spannende Ergebnisse nach einer intensiven Reise und Recherche. Wie sieht's denn nach dieser unglaublichen Geschichte um den schwäbischen Pizzawirt bei euch aus? Geht ihr noch zum Italiener um die Ecke oder ist euch der Appetit auf Pizza inzwischen vergangen?
Also tatsächlich muss ich zugeben, war ich gestern Pizza essen hier um die Ecke. Also es schmeckt immer noch gut. Ja, das darf man ja bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ne? Wir haben uns jetzt einfach mit einem Zweig beschäftigt und da geht es um kriminelle Menschen, die einen italienischen Ursprung haben, in Deutschland leben und hier oft auch in der Gastronomie sind. Und das ist eben ein Teil. So, und dann gibt es einen ganz, ganz großen anderen Teil an Menschen, die aus Italien stammen, die in Deutschland leben, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und selbstverständlich schmeckt die Pizza weiterhin und das wird sie auch weiterhin. Nur wäre es schön, wenn man eben diese schwarzen Schafe nach und nach dann doch eher vom Pizzaherd wegkriegt und vielleicht den Knast.
Ja, man muss schon ganz deutlich sagen, es ist nicht die große, große, breite Masse, die zur Mafia gehört. Die große, breite Masse sind rechtschaffende Menschen, die hier tolles Essen auf den Tisch stellen und bei denen man sich wohlfühlt. Es sind einige wenige dabei, die kriminell sind, aber das hat einfach so eine große Wirkung und so eine große Auswirkung. Und ich gehe auch noch immer zum Italiener. Ich habe einen hervorragenden Italiener bei mir um die Ecke. Ja? Sein Vitello Tonnato ist unschlagbar und ich habe da keine Bedenken.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Birgit Tanner und Helena Piontek.